Rasant, feministisch, queer, intersektional. Immer donnerstags 17 bis 18 Uhr im Freien Radio Wüste Welle auf UKW 96,6 MHz und im Netz unter www.wueste-welle.de.
Somos energía. Por eso de ahí vienen los cuerpos plurales también. No somos ni mujeres ni hombres. Podemos ser mujeres, hombres, trans, travesti, lesbianas, todas las expresiones.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Femrasant-Sendung. Wir haben heute zwei ganz besondere Gästinnen hier im Studio. Und zwar sprechen wir heute mit Luise Leschig und Christine Richter-Nielsen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Heute haben wir ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Und zwar werden wir über ein Buch sprechen. Ein Roman mit dem klingenden Namen Blutbuch. Und vor allem auch über die LTT-Bühnenfassung und die szenische Lesung am LTT, die am 6. Juni um 19.30 Uhr dort stattfinden wird. Mit anschließendem Gespräch mit Dr. Gero Bauer von Zentrum für Gender- und Diversitätsforschung der Universität Tübingen zum Thema queere Texte auf der Bühne. Nochmal ein ganz herzliches Willkommen von uns beiden. Wir sind sehr froh, dass ihr euch heute zu uns begeben habt.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr hier seid und dass in Gespräch kommen und sehr interessante Fragen, die jetzt werden in ein paar Minuten vielleicht beantworten.
Wir werden jetzt für unsere ZuhörerInnen unsere zwei Gästinnen vorstellen, ein paar Worte über ihre Biografie verlieren. Und zwar wird da euch Vivi Christine Richter-Nielsen vorstellen.
Also eine kleine Biografie von Christine Richter-Nielsen ist Dramaturgin und literarische Übersetzerin von Romanen und Dramen. Sie hat, genauso wie ich, ihr Studium in allgemeiner Rhetorik und spiritische Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen studiert, mit dem Magisterium abgeschlossen. Als graduierte Studentin studiert sie ein Jahr in der Stanford-Universität in Kalifornien und im Jahr 2017 promovierte sich in Tenderbild in Tennessee und forscht dort über die zeitgenössische deutsches und amerikanische Theater.
Und nun zu Luise. Luise ist Theater- und Performance-Autorin und Regisseurin. Sie studierte Drama und Theater Studies im Bachelor in Wales und Performance Studies im Master in meiner Lieblingsstadt an der Uni in Hamburg. Und nach ersten Regie- und Schauspielerfahrungen und Arbeiten im Studium begleitete sie Projekte auch an verschiedenen Theatern in Hamburg, unter anderem am Unsorg-Theater, am Scharlatan-Theater und am Thalia-Theater. Sie ist freischaffende Regisseurin, Autorin und Kuratorin und engagiert sich in der freien Szene, arbeitet an eigenen Stückentwicklungen und Performances und ihre Arbeiten beschäftigen sich vor allem mit autobiografischen Themen und dem Feminismus sowie der Verzahnung von Theater und Performance. Und sie ist außerdem Gründungsmitglied des Theaterlabels Silent Ladies, das in Stuttgart feministische Theaterperformances erarbeitet und inszeniert.
Also bevor wir zu dem Buch gehen, wolltet ihr was ergänzen von eurer Leben, Erfahrung? Hat was gefällt?
Oh Gott. Ja, es fehlt immer was, aber vielleicht kann man das einfließen lassen.
Vielleicht, wie ihr zum LTT gekommen seid, das würde uns natürlich sehr interessieren.
Ja, ja, also ich habe ja, wie gesagt, auch empirische Kulturwissenschaften und Rhetorik erstmal in Tübingen studiert vor längerer Zeit und war dann im Anschluss circa 9 bis 10 Jahre am Theater fest engagiert. Also ich habe erstmal als Hospitantin angefangen und Assistentin am Theater in Stuttgart. Und dann bin ich nach Göttingen kurz und dann war ich in Bremen, in Bielefeld und in Dresden jeweils 2 bis 3 Jahre als Dramaturgin engagiert. Und dann habe ich schon angefangen, viel amerikanische Dramen, neue amerikanische Dramatik zu übersetzen. Und so habe auch ein Buch bei Theater der Zeit co-herausgegeben mit einem amerikanischen Regisseur, wo 6 neue zeitgenössische Stücke aus der New Yorker Off-Off-Theaterszene, also Avantgarde, übersetzt wurden und veröffentlicht wurden bei Theater der Zeit, genau. Und dann habe ich dafür ein Stipendium bekommen, ein sogenanntes Aufenthaltsstipendium, eine Residency, um einfach mich mit anderen ÜbersetzerInnen auszutauschen und AutorInnen. Und so habe ich Upstate New York in Hudson eine Residency gemacht und bin da über mehrere tolle Zufälle konnte ich da den Wunsch äußern, dass ich doch gerne eigentlich noch promovieren möchte und gerne über Theater und auch sehr gerne in Amerika. Und so kam ein sehr guter Kontakt zustande. Und diese Professorin Barbara Hahn, hat mich dann eingeladen, nach Nashville zu kommen. Und da habe ich dann noch ich war damals 44 Jahre alt, nochmal ein Graduiertenstipendium bekommen und dann 6 Jahre später promoviert. Genau. So, und dann kam ich zurück nach Deutschland, kurz vor der Pandemie, und die Pandemie hat uns ja alle aus der Fassung gebracht, und danach dachte ich, ich möchte eigentlich wieder in eine Fassung, zum Beispiel eine Theaterfassung. Und Theater hat ja doch eine sehr starke Struktur, auch wenn sie sehr patriarchal geprägt ist, immer noch. Mhm. Aber so lange, wie ich weg war, merke ich jetzt auch, was sich verändert hat, wie sich doch auch sehr festgeschriebene Rollen ein bisschen aufgelockert haben, wenngleich die Grundstruktur immer noch sehr hierarchisch und patriarchal organisiert ist, finde ich.
Deutschlandweit, meinst du das Theater? Oder?
Ja, also ich meine, ich kann es nicht deutschlandweit beurteilen, aber ich habe mehrere Bewerbungen losgeschickt und und dann am LTT habe ich dann eben ein gutes Vorstellungsgespräch gehabt und dann hat es geklappt und ich freue mich sehr darüber, weil ich natürlich das LTT schon vom Studium kenne und für mich war das jetzt ein sehr guter Einstieg. Ich bin jetzt seit September wieder da, September 23. Ja.
Herzlich willkommen zurück. Und zu dir, Luise?
Das war eigentlich schon relativ vollständig. Ich kann vielleicht auch noch hinzufügen, ich war auch in Stuttgart und habe dort am Theater gearbeitet, anfangs als Assistentin, das war kurz nach meinem Studium in Hamburg. Und dann habe ich auch in Heilbronn assistiert. Mittlerweile inszeniere ich auch regelmäßig in Heilbronn am Theater. Ich habe einfach viel Assistenzerfahrung befinde mich jetzt so, glaube ich, an diesem Wechsel, viel auch freie Projekte zu machen als Regisseurin. Freie Arbeit ist natürlich immer ein bisschen anders als Theaterarbeit in Strukturen. Und ich bin jetzt irgendwie über Zufälle dieses Jahr wieder in feste Strukturen gelangt und am LTT gelandet und bin jetzt seit März dort und arbeite da gerade als Assistentin für eine Produktion und betreue Abendstücke. Und dann hat Christine mich gefragt, ob ich diese Lesung nicht machen möchte.
Wir freuen uns natürlich sehr, dass Christine dich das gefragt hat und wir dann nächsten Donnerstag am 6.6. das Ergebnis eurer Zusammenarbeit in Form der Lesung erleben dürfen. Nachdem wir nun etwas mehr über euch erfahren haben, Luise und Christine, soll es als nächstes um Kim de L'Horizon gehen, die Autor und Erzählfigur des Buches Blutbuch, und dann natürlich direkt weiter zum Buch. Bevor dies aber geschieht, gibt es noch etwas Musik für euch, und zwar haben wir für die heutige Sendung uns vorgenommen, passend zum Thema, ausschließlich Non-Binary und Genderqueer Artists zu spielen. Und deswegen geht es jetzt direkt weiter mit I Don't Know If I'm a Boy von Blue Foster. Das waren Blue Foster mit I Don't Know If I'm a Boy und direkt im Anschluss Willow mit Wait a Minute. Und ihr hört immer noch die Femrasant-Sendung beim Freien Radio Wüste Welle. Und jetzt gebe ich das Wort weiter an meine Co-Moderatorin Vivi.
Jetzt kommen ein paar Wörter zu Kim de L'Horizon, die Person, die das Buch geschrieben hat. Kim de L'Horizon, geboren in 1992 in Neustermünningen bei Bern in die Schweiz, ist eine nicht-binäre Schweizer Person, die Lyrik, Prosa und Theaterstücken schreibt. Vor Blutbuch nahm Kim an Schreibwettbewerb für ungeschriebene Lyrik teil. Derzeit schreibt Kim für Zeitschrift Delirium. Blutbuch ist am 19. Juli 2022 in Dumont Verlag erschienen und wurde mit dem Literaturpreis für die Jugendbronto-Stiftung sowie dem Deutschen Buchpreis und dem Schweizer Buchpreis 2022 ausgezeichnet. Der Roman wurde bereits in 17 Sprachen übersetzt, war in Spiegel Bestseller und wurde von der Theater adaptiert. Heute möchten wir euch unter anderem von dieser Adaption erzählen.
Erzählen oder vielmehr darüber sprechen, und das machen wir, indem wir jetzt gleich in die Fragen an Christine und Luise im Detail einsteigen. Die Fragen, die wir uns im Vorfeld zum Buch und vor allem zu eurer Aufführung, das heißt der szenischen Lesung, uns überlegt hat. Bevor es damit aber jedoch weitergeht, folgen nun noch zwei weitere Songs für euch. Und zwar haben wir da heute dabei Chaotic Gender Neutral von Murder Person for Hire und direkt im Anschluss ein persönlicher Favorit von mir, Make Me Feel von Janelle Monáe. Und so sind wir wieder zurück im Studio mit Luise und Christine vom LTT, die mit uns heute über die theatralische Bearbeitung des Romans Blutbuch von Kim de Lorison sprechen. Ihr habt euch für kommenden Donnerstag für die Theaterform einer szenischen Lesung des Romans entschieden. Da diese Theaterform bestimmt nicht allen ZuhörerInnen geläufig ist, zunächst erstmal eine klärende Frage. Luise, die Frage an dich als Regisseurin. Was ist das denn für eine besondere Form der szenischen Lesung?
Die szenische Lesung unterscheidet sich insofern von einer großen Inszenierung, sage ich mal, dass die SchauspielerInnen den Text mit auf der Bühne haben und lesen. Quasi, aber eben nicht einfach nur sitzend auf dem Stuhl was vorlesen, sondern dass man auch einen szenischen Umgang findet auf der Bühne mit Bewegungen, mit Requisiten, mit einem Bühnenbild, mit Licht. Also es hat schon viele Aspekte einer Theaterinszenierung, aber der Text ist quasi physisch noch auf der Bühne sichtbar. Und das machen wir eben bei Blutbuch auch so mit der szenischen Lesung.
Das war mir nicht in Vorbereitung die Frage aufgekommen, weil wir hatten jetzt hier einen Prosatext, also einen Roman und wie der für die Bühne aufbereitet werden kann. Da habt ihr im Vorfeld bestimmt auch die Auswahl der Texte getroffen und euch überlegt, wie ihr das am schönsten inszenieren könnt.
Ja, genau. Also Christine und ich haben den Roman gelesen und uns ja jeweils überlegt, was finden wir wichtige Textstellen? Wie können wir einen Bogen schaffen, einen dramaturgischen, ohne jetzt den Anspruch zu haben, den kompletten Roman irgendwie zu machen, weil das ist natürlich nicht möglich in dem Format. Und ja, wir haben uns viel auf die Großmäher, also die Mutter- und Oma-Geschichten fokussiert, auf die Auseinandersetzung mit dem Gender und überhaupt Kritik an starren Genderformen. Genau, und es gibt natürlich auch Stellen, wo wir geguckt haben, kann man die Prosa auch in wörtliche Rede umformen, kann man Sätze in wörtliche Rede umformen, so dass es eben für die Bühne dann ein bisschen greifbarer ist.
Als Dialog dann sozusagen genau. Für die SchauspielerInnen?
Genau. Mhm.
Es gibt relativ viele dialogische Stellen auch, so wie eigentlich in jedem Roman. Ja, also ich denke auch der Körper, ich habe es, glaube ich, vorhin auch schon mal als zentrales Thema genannt, also der Körper und auch die Blutbuchenstellen und die, es hat sich sehr schnell, dann hat man auch bemerkt, dass es halt dieses Leitmotiv von Rot und Blau gibt, wie ja auch das Buch aussieht, das wir alle vor uns liegen haben. Mhm. Genau, also Rot und Blau, ja, wenn es um die Rave-Party geht, dann ist auch der Laser rot und blau, die Himbeeren sind rot und immer wieder wird Rot und Blau so als Grund, also wenn man mal von so magischen Weltbildern ausgeht, ist Rot eine männliche Farbe. Feuer wird so mit dem Männlichen assoziiert und Blau mit dem Weiblichen und dem Wasser, was ein großes Thema ist, ja. Das Fluide. Mhm.
Was ich auch besonders spannend an dem Buch finde, ist die queere Sprache, würde ich sie mal nennen, also diese Form von je Mensch, dass man eben nicht jemand sagt oder Mann oder dass die Erzählfigur eigentlich von sich selbst in verschiedenen Formen spricht. Also manchmal ist die Erzählfigur ein Junge, manchmal ist die Erzählfigur vielleicht Kim, wie Kim jetzt ist, und manchmal ist die Erzählfigur ein Kind, ein S. Mhm. Und diese Vergegenständlichung von Frauen und von Kindern ist auch ein zentrales Thema.
Mhm. Ja, diese verschiedenen Perspektiven, die da ausgegriffen werden, das ist mir auch beim Lesen aufgefallen, wenn von dem Kind gesprochen wird und das Spiel auch einfach mit der Sprache, mit diesem, wie kann man diese Gendernorm aufbrechen und auch die Grenzen der Sprachen austesten und aufweichen. Und auch das ist von meiner Leseerfahrung auf jeden Fall ein zentrales Thema oder ein Leitmotiv, das sich durch diesen Roman zieht. Ein weiteres Schlüsselthema, das Vivian und ich nach der Lektüre des Buches in einer Diskussion herausgearbeitet hatten, waren der Zusammenhang des Schreibens und des Schweigens. Ja, das Schweigen brechen, also das Schreiben als Befreiungsprozess oder möchtet ihr vielleicht dazu noch etwas sagen, zu dieser Schriftlichkeit des Buches oder dem Thema des Schreibens?
Ich lese das so, dass, oder ich meine, das wird auch ganz klar angesprochen, dass die Erzählfigur Schwierigkeiten hat, bestimmte Themen zu besprechen mit der Mutter, aber auch mit der Großmutter. Also es beginnt quasi im Prolog schon, beispielsweise habe ich es dir nie gesagt, es. Mhm. Und was ist das es denn? Ist das sich zu outen oder ist das zu sagen, ich fühle mich eher als Frau oder ich fühle mich non-binär? Also dieses schwere S auf dem Körper irgendwie und darüber dann einfach zu schreiben und das irgendwie ein bisschen loszulassen.
Ja, und auch dieses fluide Moment im Schreiben selbst. Also deswegen ist es auch schwer, es zusammenzufassen, weil es eben die Erzählfigur am Ende des Buches ja auch sagt, dass es ein autofiktionaler Text ist, also somit autobiografisch und fiktional. Und aber das merkt man halt auch, dass es so ein Fluss ist, dass es gibt auch Textstellen, die ohne Punkt und Komma sind. Und und auch dieses starke, das nennen wir doch Gender, ne, wenn man wenn man das markiert, lässt einen einerseits stolpern, andererseits entsteht aber auch so ein anderer neuer Fluss, der einem auch eine neue Perspektive gibt durch die Sprache.
Wir haben uns gefragt, habt ihr euch schon vorher mit dem im Buch behaltenen Themen und Motiven beschäftigt, sei privat oder auf die Arbeit?
Ja, wir beide auf jeden Fall sehr intensiv. Wer fängt an? Also ja, ich beschäftige mich sehr viel mit Feminismus, intersektionalen Feminismus und auch mit Aufklärung, sexueller Aufklärung und Tabuthemen, Scham, die damit zusammenhängen. Und auch immer mit der Suche nach Begrifflichkeiten und Wörtern. Also Penetration ist zum Beispiel im Feminismus ja auch eine Frage, könnte man es statt Penetration nicht eher Umkreisung nennen oder Zirkulation? Also es gibt immer so bestimmte Bestrebungen, mit der Sprache auch was zu machen, um ein Bewusstsein zu schaffen und auch kämpferisch sozusagen damit umzugehen. Und das auch mit, was Christine gerade gesagt hat, mit je Mensch und so, dass man sich anfangs, stolpert man vielleicht über diese Begriffe und irgendwann gewöhnt man sich daran und man erzeugt quasi eine neue Norm beim Lesen, die eben sehr, sehr neutral dann auch ist und was sehr Schönes, finde ich. Mhm.
Ja, mir wurde erst durch das Buch bewusst, wie gegendert unsere Sprache ist. Also wie oft das Wort Mann versteckt in einem Wort ist. Und wenn der Autor in dem Fall oder Kim dann das Mann ersetzt durch Mensch und das sehr häufig vorkommt, dann sieht man erst, wie patriarchal unsere Sprache ist.
Ja, und ich beschäftige mich einfach auch allgemein mit binären Geschlechterkritiken. Ich finde, das ist ein zentrales Thema, wenn man über Gleichberechtigung nachdenkt, weil man kann nichts pauschalisieren. Jetzt habe ich wieder Mann gesagt. Mensch kann nichts pauschalisieren, auf, ne? Ja.
Aber wir sind schon sehr bewusstseinserweitert inzwischen.
Ja, genau.
Das stimmt. Und wir hatten im Vorfeld uns auch kurz unterhalten. Besonders dir, Luise, ist das gut im Gedächtnis geblieben, dieser ungeschönte, direkte Stil, auch vor solchen Themen wie der ausgelebten Sexualität nicht zurückzuschrecken. Und genau solche Knackpunkte wie sprechen wir darüber, ja, direkt anzupacken. Und möchtest du vielleicht da nochmal deine Leseerfahrung mit uns teilen, was dir da besonders aufgefallen ist?
Ja, also ich finde, der Text ist einerseits total modern. Es wird viel auch natürlich mit englischen Wörtern gespielt und aber auch, es geht auch viel um die verschiedenen Generationen, XY Generation und so weiter. Ich finde, es bildet auch so ein bisschen die Zeit ab, dass man irgendwie so, es geht auch so um Political Correctness und das diese Problematiken damit, dass wir alle irgendwie Political Correctness gerne haben wollen, aber das natürlich irgendwie nicht von einem Tag auf dem anderen möglich ist und irgendwie dieses provokante, ein bisschen suffisant manchmal in den Texten damit umzugehen, das mag ich ganz gerne. Und was ich konnte halt sehr gut andocken, auch bei diesen Traumata in der Familie einfach, diesen verschiedenen starken Frauenfiguren, die vorkommen, mit denen die Erzählfigur, würde ich sagen, sich vielleicht zum Teil auch identifiziert oder deren Trauma weiter trägt und irgendwie lösen will. Also ich habe, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, habe ich sehr viel über epigenetische Weitergabe nachgedacht. Das ist ja auch so ein tatsächlich mittlerweile wissenschaftliches Thema, dass man das Trauma in der Familie, dass man das schon irgendwie
vererbt,
genau. Und dass man das irgendwie im Körper spürt, auch wenn man es vielleicht gar nicht weiß.
Da gibt es ein tolles Buch, das heißt How the Body Keeps the Score. Da habe ich gerade dran nachgedacht. Mhm. Also Körpergedächtnis und auch, wir haben uns im Vorfeld, Viviane und ich, auch darüber unterhalten, dieses Thema Erbe. Also das Wort kann ja vielfach aufgefasst werden. Ich finde auch, dass Kim oder die Erzählerfigur damit spielt, also das genetische Erbe, aber auch das kulturelle Erbe, auch mit der Schweiz und dem Sprachgedächtnis und wie sich das Französische noch wiederfindet. Mhm. Aber auch vor allem, wie du gerade angesprochen hast, die Abstammung, also das wirkliche Erbe von der Großmutter zur Mutter, zur Erzählerfigur. Und das ist mir ganz besonders hängen geblieben beim Lesen.
Mhm. Und was hat bei dir, Christine, was hat das Buch mit dir gemacht?
Ja, ich wollte auch gerade was noch auch ergänzen zu meiner Leseerfahrung. Also ich fand es auch erstaunlich, also aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive, wie viele verschiedene Sprachen die Erzählerfigur spricht. Also es gibt diese sehr selbstreflektierte und auch zum Teil ironische Auseinandersetzung mit politischer Correctness und sehr selbstkritisch auch aus so einer eurozentrischen Perspektive kritisch draufschauend. Es gibt sehr dann so dieses Nachahmen von so einer älteren Sprache, die die Mutter dann anwendet in diesem Stammbaum, wo sie die ganzen Frauengeschichten dokumentiert hat. Es wird im Buch ja auch als Schreibmaschinenschrift dargestellt. Wir haben uns ja im Vorfeld kurz darüber unterhalten, ob diese Geschichten alle erfunden sind oder nicht, ja, weil sie so in sich geschlossen sind, wie so kleine Kurzgeschichten und wir wirklich diese Ahnenlinie vor uns sehen, wie diese einzelnen Frauen seit dem 16. Jahrhundert, ne, da fängt es glaube ich an, rekonstruiert die Mutter in dem und dann eben die Erzählerfigur, diese Ahnenlinie. Und das ist auch in einer anderen Sprache geschrieben. Und dann die Großmär mit ihrem Schweizerdeutsch, das immer wieder auch als ein Verbindungspunkt zum Erbe, ne, zum genetischen Erbe, zum nationalen Erbe und kulturellen Erbe da ist und immer wieder auch reflektiert wird. Und dann der wissenschaftliche Jargon, der zitiert wird und so intertextuell das Ganze reinholt, dass das Ganze auch einen wissenschaftlichen Aspekt hat mit der Buche und dem ersten.
Den Zitaten.
Ja, und den Zitaten, genau, ganz vielen Zitaten, Derrida und Starhawk und etc. Also das ist schon, fand ich sehr spannend und hat so viele Bilder eröffnet, ne? Und dann eben halt auch eine sehr starke poetische Sprache und auch diese, was wir vorhin angesprochen haben, sexuelle Sprache. Also wir haben es dann drin gelassen, diese sehr explizite eine Szene, die über drei Seiten geht, wird von unserem Lukas Riedle, kann man vielleicht verraten.
Einer der Schauspieler.
Ja, genau, gelesen. Und wir waren alle dabei, als es das erste Mal gelesen hat. Und ja, das ist sehr explizit. Und dann auf der anderen Seite hat man so das Gefühl, da verschließt sich die Erzählerfigur auch wieder und wird dann so ganz objektiv und wissenschaftlich. Und das fand ich, ja, also die Poesie will ich auch noch hervorheben. Es gibt einfach auch eine sehr starke Poesie mit so Leitmotiven, mit dem Rot und Blau und Metaphern zur Blutbuche, die unglaublich mystisch sind, finde ich, ja.
Direkt dazu, das leitet uns jetzt über zum zweiten Teil, wo wir euch fragen wollten, wie habt ihr euch denn diesen Text für die Bühnenfassung erarbeitet? Ihr habt schon mehrfach die Leitmotive und auch die Farben, die so prägnant waren, angesprochen. Wie tritt man dann an so ein Werk heran und bricht das sozusagen für die Bühne auf oder wandelt es um?
Wir haben uns beide diesen Roman durchgelesen und haben halt angestrichen, welche Textstellen sind für uns wichtig, um dieses Gender-Thema irgendwie, diese Problematiken klarzukriegen oder die zu thematisieren im Stück. Das war uns wichtig, wenn man jetzt über queere Texte auf der Bühne spricht, war uns wichtig, okay, so viel wie möglich diese Gender-Probleme, die im Text vorkommen, drin zu haben, dann die Konflikte mit der Großmär und der Mär und aber vielleicht auch ein bisschen was noch offen zu lassen für Leute, die den Roman danach noch lesen wollen. Also es ist ja jetzt auch nicht der Anspruch, komplett den Roman in der ganzen Länge zu zeigen, sondern einfach Lust darauf zu machen, auf dieses Thema und auf das Buch.
Also so, ich glaube, der erste Ansatz ist immer, also man hat so eine kleine Daumenformel, 30 Seiten ungefähr ist, was man so schafft in einer Stunde.
Maximum.
Also so, ja, da kann man dann noch ein bisschen rumtricksen mit dem Zeilenabstand und so, aber sagen wir mal 30 Seiten wäre gut zu erreichen, ne? Und das sind, wie viel haben wir jetzt? Über 300 Seiten.
Oh, wow. Ja, genau, ja. 300 Seiten auf 30 zu kürzen ist auf jeden Fall.
So, das ist so, erstmal geht's darum, ganz schnell zu entscheiden, was muss raus. Und es gibt dann immer mehrere Stufen. Ne? Also unsere erste Fassung war mindestens 50 Seiten, würde ich sagen. Und
ja,
jetzt
genau.
Sind wir bei unter 30, glaube ich. Das ist das eine. Und die andere große Entscheidung war, und da hatte Luise auch gleich eine Idee zu, dass wir nicht sagen, wir bilden diese Erzählerfigur ab, also eine non-binäre Schauspielerfigur, sondern wir haben mehrere Stimmen. Und deswegen habe ich auch, und das ist eigentlich nicht so üblich am Theater, habe ich im Ensemble angefragt, wer Lust hat mitzumachen. Und nicht so, normalerweise wird es besetzt von der Dramaturgie, wer was macht. Es hat was mit Disposition und Terminen zu tun, ist nicht immer so leicht, ist auch jetzt nicht leicht, aber wir haben dann geguckt, wer will. Und auf diesem Weg auch zum ersten Mal erfahren, dass wir eine non-binäre Schauspielerin haben im Ensemble, was ich auch nicht wusste, die auch unbedingt mitmachen. Ja, die mitmachen will.
Mhm. Worauf sollte man eurer Meinung nach bei der Umsetzung von Queer Texte für die Bühne achten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es mich insofern gestellt, weil ich natürlich keine non-binäre Person bin. Ich bin eine Cis-Frau und ja, benutze auch Pronomen sie, ihr. Aber ich glaube, und das finde ich halt so schön an dem Buch, das Buch spricht alle an. Auch wenn man nicht non-binär sich identifiziert, kann man so viel da mitnehmen. Und ich glaube, da einfach keine Scheu haben und damit zu arbeiten. Und ja, und ich beschäftige mich ja trotzdem mit Feminismus und Geschlechterthemen. Und ich wollte auch noch dazu sagen, ich finde es total schön, dass sich da jetzt 5 Personen gemeldet haben, die Interesse haben, diese Lesung zu machen. Und ich finde, man merkt es auch beim Arbeiten. Alle haben total Lust. Vielleicht aus unterschiedlichen Gründen auch, weil die SchauspielerInnen auch irgendwie feministisch-politisch irgendwie sich auseinandersetzen. Und ich glaube, das hilft natürlich auch bei so einer Produktion dann. Ja.
Ja, also wir haben alles so ein bisschen anders gemacht. Vielleicht sogar demokratischer. Also wer möchte mitmachen? Auch du hast ja auch Fragen gestellt, wie habt ihr Schmuck oder Ideen für Kostüme, wo ihr Lust habt mitzubringen, bringt einfach mit und dann probieren wir es aus. Und wir haben uns auch inhaltlich unterhalten, auch über Textstellen. Dann gab es auch, ich möchte aber gern, dass die Textstelle drin bleibt oder die möchte ich noch drin haben, die war mir besonders wichtig. Also dass wir es ein bisschen demokratischer handhaben.
Kollaborativ.
Kollaborativ, genau. Dass man eben nicht so, ja, da ist das fertige Konzept und so macht man das jetzt. So würde es wahrscheinlich laufen, wenn man es jetzt wirklich als Produktion macht. Aber wenn wir es machen, das ist tatsächlich eine Überlegung, dann würden wir es wahrscheinlich auch weiterführen mit dem anders machen.
Ja, ich denke schon. Naja, und auch ein großer, zentrale Entscheidung erstmal beim Machen der Fassung war natürlich auch, wir wollen gerne die Zitate mit drin haben. Wir wollen auch dieses bisschen fragmentarische und dann plötzlich wieder so diesen Wechsel in so wissenschaftliche Texte. Also diese Zitate kommen auch vor, nicht alle, aber ein paar. Und dann, ich habe das gleich beim Lesen auch gemerkt, ich meine, diese Figur wechselt ja immer so diesen Status, in welcher Situation ist diese Erzählfigur gerade, und das habe ich dann irgendwie gleich auch vor mir gesehen, als ich wusste, okay, ich habe 5 Personen, dann muss das auch wechseln in den 5 Personen. Eine Person ist vielleicht mehr immer die Kind-Erzählfigur, die andere ist dann vielleicht eher die ältere Kim-Erzählfigur, aber es wechselt auch wieder und dann ist manchmal die Großmehrstimme dabei. Also ja, wir haben die Geschichte zwischen den 5 Personen.
Habt ihr mit Kim zusammen direkt zusammengearbeitet?
Nein, das war die erste Idee, war ihn Kim einzuladen, um uns eine klassische Lesung zu machen. Aber Kim ist sehr busy, sagte der Verlag. Aber der Verlag war sehr kooperativ und hat uns einen sehr guten Preis gemacht für eine Lizenzgebühr. Also man zahlt natürlich auch dafür. Außerdem wird es finanziert von der Uni auch, ne, diese szenische Lesung. Und dass wir Luise engagieren konnten, das einzurichten, wird von der Uni bezahlt. Nee, Kim war nicht beteiligt.
Die nächste Frage ging an dich, Luise. Ich wollte gerne wissen, wie denn die szenischen Elemente des Stücks oder der Lesung ausschauen werden.
Ja, genau. Also mir sind so beim Lesen schon ganz schnell Dinge aufgefallen, die ich unbedingt in der szenischen Lesung haben wollte. Unter anderem das Stricken, wovon die Erzählfigur ganz viel spricht, das Stricken eines Pullovers für die Großmär. Und das Stricken kommt auf jeden Fall vor. Auch so dieser Schreibprozess, also das Schreiben werden wir auch szenisch auf der Bühne zeigen. Und auch so Sachen mit der Großmär, das Kaffeetrinken, Löffeln, Zuckerlöffeln, das Hieven. Wir haben auch einen Spiegel auf der Bühne, um eben so diese Auseinandersetzung mit dem Körper, das Aussehen, männlich, weiblich, um die darstellen zu können. Und noch so ein paar Elemente, die Schauspielerkörper auch haben. Wir haben auch Ohrringe und das ist inspiriert davon, dass Kim de Lorison ja selbst Ohrringe trägt, zum Teil immer nur auf einem Ohr. Und das haben wir ein bisschen übernommen, dass die Erzählfigur sich auch einen Ohrring.
Der lange silberne Ohrring, ne?
Genau, wir haben nicht einen langen silbernen, wir haben ganz verschiedene viele Ohrringe. Ja.
Willst du noch was zum Licht sagen?
Ah ja, genau. Und wir haben gestern tatsächlich die technische Einrichtung gehabt und haben wir machen ganz viel mit Blau und Rot, um eben so die Farben des Buches aufzugreifen. Und das wird sich auch im Kostüm widerspiegeln. Und musikalisch wird Lana Del Rey auf jeden Fall eine Rolle spielen. Wir freuen uns übers Kommen.
Gibt es eine Blutbuche auf der Bühne?
Ja, wir haben eine, aber eine umgewandelte.
Genau, das lassen wir mal.
Genau. Als kleiner Teaser oder als Vorgeschmack für das
Material ist ähnlich.
Genau.
Christine, möchtest du uns noch verraten, wie denn der Abend ablaufen wird?
Ja, gerne. Also wir haben uns für ein Gesamtpaket entschieden. Das besteht aus einer Einführung, die um 19.30 Uhr beginnt, die ich geben werde, um ein bisschen einen Überblick über das Buch zu bekommen, das wir ja sehr stark eingekürzt haben. Also den Kontext zu bieten, auch wirklich vielleicht auf alle 5 Kapitel kurz einzugehen, damit der Kontext da ist für diese Textstellen und die Fragmente und die Erzählung, die wir dann sehen in der szenischen Lesung, die ab 20 Uhr losgeht, etwa eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr geht. Und im Anschluss findet dann das von Dr. Gero Bauer moderierte Gespräch dazu, quere Texte auf der Bühne, an dem ich und eben auch SchauspielerInnen beteiligt sein werden. Luise kann leider nicht da sein, aber sie wird in der Ferne und im Geiste bei uns sein.
Genau.
Tickets gibt es erhältlich auf der Seite des LTT, nicht wahr?
Richtig.
Und wir freuen uns natürlich, wenn unsere lieben ZuhörerInnen zahlreich erscheinen. Und
es gibt auch einen sehr tollen Preis, muss ich kurz unterbrechen. Ich glaube, es sind 6 Euro Einheitspreis im Rahmen von Pride Month für alle, auch Studierenden natürlich, die weniger Geld haben.
Dann würde ich jetzt als nächstes vorschlagen, dass wir euch gerne die Textstellen, die euch besonders imponiert haben oder die ihr gerne uns mal vorlesen möchtet.
Ja, also ich habe eine Textstelle auf Seite 57 ausgesucht, die ich sehr schön finde. Ich sage auch gleich, warum. Liebe Blutbuche, wie wird Mensch eine Blutbuche? Wie wird Mensch so groß und stark wie du? Wie wehrt Mensch sich gegen all diese Namen, die einem ständig gegeben werden? Wie wehrt Mensch sich gegen das Bärli, das Schätzli, das Häsli und das Käferli? Die Lektionen der Blutbuche waren dastehen, das Laub abwerfen, ausharren, an neuem Laub arbeiten, ausschlagen, verwandeln. Die Menschen waren viel bedrohlicher als die Monster unter dem Bett und im Schrank. Sie hatten immer diesen Körper und das Monströse an diesem Körper war, dass das nie einfach eine Form war, um in der Welt zu sein, sondern dass er immer ein Geschlecht hatte. Nein, ein Geschlecht war ein Mann oder eine Frau. Ich vermute, dass es mich auch darum ins Schreiben zog, weil das Schreiben eine einzige Wellenlinie ist, eine von weit her kommende Woge, die lange vor mir begonnen hat und lange nach mir weiterfließen wird, weil das Element der Sprache das Flüssige ist,
das Träge, das Tiefe, Latente, das Tragende, Mitreißende, Anbrandende, das Ertränkende, Speichernde, Lebengebende, Unerschöpfliche, Spiegelnde, Monster beherbergende, Auflösende. Weil ich immer ein Wasser war, mein Körper immer spürte, wie sehr er ein Fließen ist, ein In-Bewegung-Sein.
Und deine Gedanken zu diesem Textabschnitt, das würde uns natürlich auch am meisten interessieren.
Ja, es ist auch offensichtlich, dass hier die Erzählerfigur explizit ausdrückt, dieses ein Mann oder eine Frau sein. Es ist auch in Großbuchstaben das Oder. Das hat mich an dieser Stelle besonders, diese Stelle fand ich dann sehr repräsentativ auch. Aber eben auch diese Lektionen der Blutbuche, also was diese Identität mit der Blutbuche zu tun hat. Und da finde ich das wichtigste Wort, das Verwandeln, dass die Blutbuche in der Lage ist, als Pflanze sich zu verwandeln und sich nicht entscheiden muss zwischen männlich und weiblich. Und wie das eben gleichzeitig auch dieses nicht lineare oder nicht polarisierte im Baum auch zu einem flüssigen Zustand führt, einem fluiden Zustand des Nicht-Entschiedenseins oder des einfach in Bewegungseins. Das fand ich extrem repräsentativ und so poetisch, so auf den Punkt gebracht, dass das meine Lieblingsstelle ist.
Wunderbar, vielen Dank. Daran ein Anschluss, mein eigener Gedanke. Ich fand dieses Fluide, das Fließende, das spiegelt sich ja auch in der Form des Erzählens, also dieser Stream of Consciousness, dieses Dynamische, was wir vorhin schon angesprochen hatten und das da hier so zusammengeführt wird in dieser Textstelle, hat mir besonders gut gefallen. Mhm. Und nun gerne zu dir, Luise.
Ja, genau. Ich habe auch eine Textstelle rausgesucht. Da geht es zum Teil auch um die Buche. Ich lese das mal vor. Ich schreibe dir dies mit der Buche im Blick, und mir kommt wieder die Blutbuche. Mir kommt eine ganz frühe Erinnerung. Ich liege im Gras, du beugst dich über mich, und hinter dir der Himmel ist aus Blutbuchenlaub gemacht. Ich schreibe dir, um gegen die Verachtung anzuschreiben, die ich für diesen Körper empfinde, seit ich denken kann, und die vielleicht auch mitverantwortlich dafür ist, dass ich so wenige Erinnerungen an ihn habe. Wie ist etwas festzuhalten, das immer nachgibt, verschwimmt, zerfließt? Ich schreibe dir dies, um gegen die Body Negativity anzuschreiben, die ich geerbt habe. Vielleicht nicht von dir direkt, aber von der christlich-zentraleuropäischen Kultur. Es geht nicht um Schuldzuweisungen. Es geht darum, die Fäden aufzudröseln, die uns gewoben haben. Die Fäden, die uns unter Männlichkeit Leidenden zusammenknoten, die jeden von uns in einem Kokon aus Schweigen, Scham und Scheinheiligkeit gefesselt haben, zu entwirren. Es geht darum, sagen zu können, Sexualität, egal ob penetrative oder nicht penetrative, ist etwas Großartiges. Und es geht darum, zu fordern, dass penetrierte Körper genauso wie penetrierende und unpenetrierte Körper Körper sind. Wir sind keine Gegenstände. Wir sind weder Teufel noch Engel. Wir sind stinklangweilige Wesen der Dämmerung, wie alle anderen auch.
Deine Gedanken dazu, die ähnliche Frage?
Ja, ich finde auf jeden Fall dieses penetrative und nicht penetrierte Körper, diesen Vergleich total gut. Und das hat in dem Fall dann auch weniger mit Cis-Körpern zu tun. Also man kann ja auch als Cis-Mann penetriert werden. Und einfach in Frage zu stellen, warum Penetration so ein Machtding ist oder dieses penetriert werden, warum ist das so was Unterwerfiges? Und vielleicht kann auch das Aufnehmen was Empowerndes sein, was Starkes sein. Und da irgendwie so einen Gedankengang loszulösen, das finde ich sehr spannend. Ja, und einfach diese Frustration mit dem eigenen Körper, aber auch mit der Gesellschaft und mit der Kultur, die so schwer auf einem Körper wiegen kann, dass es vielleicht einfach manchmal nicht tragbar ist und anstrengend und schmerzhaft. Und ich glaube, das geht allen Menschen so, nicht nur Non-Binären. Wie schwer diese Kultur wiegt, warum bestimmte Sachen passieren, wenn Frau in den Raum kommt, wenn Mann in den Raum kommt. Ja, da haben wir, glaube ich, noch viel vor zu ändern.
Deswegen ist so ein Werk wie Blutbuch umso wichtiger und vor allem auch großes Dankeschön, dass ihr diese Arbeit macht und das für ein breiteres Publikum auch präsentiert. Wir freuen uns unglaublich darauf, uns das anschauen zu können und hiermit nochmal der Aufruf an alle zu erscheinen.
Es gibt ja auch nur 50 Plätze und
genau.
Gibt noch gibt noch Plätze.
Genau, nächsten Donnerstag. Und die Ankündigungsinfos werden dann auch nochmal auf der Webseite stehen. An dieser Stelle möchten wir uns ganz, ganz herzlich bei euch bedanken.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir werden auf jeden Fall dabei bei der Lesung.
Wunderbar, da freuen wir uns.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Für die letzten Minuten unserer Sendung spielen wir euch nur noch ein paar Songs von weiteren genderqueeren und non-binären Musical Artists und wünschen euch Happy Pride!